Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir geben einen Übergangskredit in Höhe von 150 Millionen Euro und damit gewährleisten wir, dass der Flugbetrieb für die nächsten Monate aufrechterhalten werden kann.
Air Berlin hat kein Geld mehr und einen Insolvenzantrag gestellt. Damit die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft trotzdem weiter fliegen kann, hat Wirtschaftsministerin Brigitte Zypris einen Übergangskredit versprochen. Dann will sich die Airline selbst sanieren. Wie das gehen könnte, ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir damit genug Raum geschaffen haben, um die Verhandlungen zu einem guten Ende zu bringen. Also für 3 Monate sollte das Geld hinreichen.
Bis dahin, so hofft die Wirtschaftsministerin, könnte die Lufthansa zumindest einen Teil von Air Berlin übernehmen und vielleicht auch einige der 7200 Arbeitsplätze sichern. Verhandelt wird darüber allerdings schon länger. Haupthindernis für eine Übernahme waren bisher die hohen Schulden, die Air Berlin angehäuft hat. Insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro. Weil zuletzt auch noch die Passagierzahlen um fast ein Viertel zurückgingen, wollte auch Großaktionär und Hauptschuldner Etihad kein Geld mehr zuschießen. Die Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate hält knapp 30% an Air Berlin. Sie meldete aber zuletzt auch selbst einen Milliardenverlust. Nun müssen Etihad und die meisten anderen Gläubiger vermutlich noch mehr abschreiben, sagt Zypris.
Das ist ja ein Insolvenzverfahren jetzt. Dann sind die Gläubiger diejenigen, die auf ihre Ansprüche verzichten müssen.
Das könnte auch den Weg für eine Übernahme durch Lufthansa freimachen. Der Bund aber soll sein Geld zurückbekommen. Er sei schließlich vorrangiger Schuldner, so Zypris. Kartell- und EU-rechtlich erwartet Verkehrsminister Alexander Dobrindt keine Probleme, weder wegen des Übergangskredits noch wegen einer möglichen Übernahme durch die Lufthansa.
Die Kartellfrage stellt sich jetzt so nicht, weil es ja keinen Übergang von Air Berlin komplett an Lufthansa geben wird, sondern es geht ja um Unternehmensteile, die an Lufthansa gehen, andere Unternehmensteile. Dafür gibt es weitere Interessenten.
Air Berlin wiederum versichert, dass der Flugplan weiter eingehalten wird. Wie es für die Beschäftigten langfristig weitergeht, ist allerdings völlig offen. Schon vor dem Insolvenzantrag hatte Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle heute im Deutschlandfunk kritisiert, dass der Preiskampf der Fluggesellschaften auf Kosten der Angestellten ausgetragen wird.
Es ist ein Stück weit wie so ein Teufelskreis. Jeder bietet sehr günstig an auf Kosten der Löhne und wenn man nicht mitzieht, fällt man aus.
Jetzt also Air Berlin. Die Fluglinie war nach der Gründung 1978 zuerst vor allem als Ferienflieger nach Mallorca erfolgreich. Mit dem Börsengang 2006 wollte sie der damalige Firmenchef Joachim Hunold dann richtig groß machen und hat sich mit vielen Zukäufen übernommen. Nach ihm kamen in den letzten 6 Jahren 5 verschiedene Vorstandschefs. Alle machten Verluste.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die meisten wundert es nicht, dass Air Berlin pleite gegangen ist. Thomas Wohlzufrieden schreibt bei tagesschau.de, dass es bei Air Berlin auf Insolvenz hinausläuft, war schon lange abzusehen. Real Player schreibt bei Spiegel Online, zu hoch geflogen und abgestürzt. Täppchen schreibt, nun wird es bitter für die Fluggäste. Der letzte Konkurrent zu Lufthansa, der wenigstens noch ein paar Strecken im zentralen Mitteleuropa bedient hat, ist weg. Ryanair und EasyJet müssten massiv ausbauen, um in dem Gebiet ein Gegengewicht bilden zu können, tun sie aber nicht. Manne Mabub sagt bei tagesschau.de etwas anderes voraus. Der aufgeheizte Flugmarkt wird sich nach der Abwicklung der Air Berlin wieder ein wenig entspannen und die Preise für Flüge werden sich erholen. Für die Arbeitnehmer von Air Berlin ist das natürlich schlimm. Beobachter 9 schreibt, wenn es nicht so traurig für die Passagiere wäre, dann wäre es einfach nur lachhaft. 150 Millionen Kredit vom Steuerzahler, um mal wieder eine Airline zu retten, die noch nie schwarze Zahlen geschrieben hat und noch nie zu retten war, bloß nicht.
Was sonst noch wichtig war?
Das Antikrisenprogramm der Europäischen Zentralbank wird überprüft. Das Bundesverfassungsgericht hat Zweifel, ob es rechtens ist und hat den Europäischen Gerichtshof aufgefordert, das zu untersuchen. Es geht darum, dass die EZB europäischen Staaten viele Anleihen abkauft, ihnen also praktisch zu günstigen Bedingungen Geld leiht. Monatlich gibt die EZB dafür 60 Milliarden Euro aus. Dagegen haben 3 Menschen geklagt, unter anderem AfD-Gründer Bernd Lucke und der ehemalige CSU-Politiker Peter Gauweiler. Sie finden, dass die EZB sich zu stark in EU-Wirtschaftspolitik einmischt und verbotenerweise Schuldenstaaten unterstützt. Dass das Bundesverfassungsgericht deshalb den Europäischen Gerichtshof anruft, ist ein Zeichen dafür, dass auch die Richter in Karlsruhe Zweifel haben. Das Programm der EZB ist allerdings bis Ende des Jahres befristet. Ob es bis dahin eine Klärung gibt, ist unwahrscheinlich. Großbritannien hat für die Zeit nach dem Austritt aus der EU eine zeitlich begrenzte Zollunion vorgeschlagen. Brexit-Minister David Davis sagte bei der Vorstellung eines Strategiepapiers, in dieser kurzen Übergangszeit wolle man weltweit neue Handelsbeziehungen aufbauen und Unternehmen den Übergang erleichtern.
It would be much more sensible, we think, if there is a shortish period, in which we maintain the current arrangements.
Die EU-Kommission reagierte zurückhaltend. Ein Sprecher sagte nur, das Strategiepapier sei ein positiver Schritt in Richtung eines echten Starts der Austrittsverhandlungen. Die nächste Runde soll in der letzten Augustwoche beginnen. Alleinerziehende, deren Ex-Partner nicht zahlen können, bekommen vom Jugendamt bald auch für ältere Kinder Unterhalt. Die bisherige Altersgrenze von 12 Jahren fällt weg. Auch, dass höchstens 6 Jahre lang gezahlt wird. Der Bundespräsident hat das Gesetz unterzeichnet. Damit tritt es in wenigen Tagen in Kraft. Die deutsche Umwelthilfe will weiter gegen Dieselfahrzeuge vorgehen. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch hat weitere Klagen angekündigt, um Fahrverbote zu erreichen. Und er hat Autoindustrie und Bundesregierung vorgeworfen, den Betrug mithilfe von Software, die die Abgasreinigung abschaltet, im Nachhinein legalisieren zu wollen.
Wir hören gerade, dass der Automobilindustrie zugestanden werden soll, bei niedrigen Temperaturen weiterhin die Abschaltung vorzunehmen. Und das bedeutet im Grunde genommen die Legalisierung von Abschaltungen, die nach der Verordnung eigentlich nicht zulässig sind.
Resch befürchtet, dass dadurch Schadenersatzklagen von Dieselbesitzern erschwert würden. Die Behörden in der Türkei erlauben der inhaftierten deutschen Journalistin Mesale Tolu offenbar keinen Kontakt zu ihren deutschen Anwälten. Tolu berichtet in der Zeitung Neues Deutschland, dass sie nur mit ihren türkischen Anwälten sprechen darf. Denen sei aber monatelang der Zugang zu den Akten verweigert worden. Deshalb sei es quasi unmöglich, eine Verteidigung vorzubereiten. Die 33-Jährige hat einen deutschen Pass und hatte in der Türkei für linke Medien gearbeitet. Seit April sitzt sie in Haft, zusammen mit ihrem 2-jährigen Sohn. Die türkischen Behörden werfen Tolu Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor. Ihr drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis. Der Prozess soll in 2 Monaten beginnen. Aus Protest gegen die zögerliche Kritik von US-Präsident Donald Trump an gewalttätigen Rechtsextremen sind 2 weitere Konzernchefs aus einem Beratergremium des Präsidenten ausgestiegen. Die Vorsitzenden des Computerchip-Herstellers Intel und des Sportartikelunternehmens Under Armour. Gestern hatte schon der Chef eines großen Pharmakonzerns Trump den Rücken gekehrt. Der Präsident hatte zwar gestern Abend endlich Namen genannt, aber erst nach anhaltender Kritik auch aus der eigenen Partei.
Racism is evil. And those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo-Nazis, white supremacists, and other hate groups that are repugnant to everything we hold dear as Americans.
Too late, too little. Zu spät und zu wenig, sagen jetzt viele über Trumps Distanzierung von den Rechtsextremen. Auch Bastian Hermisson, der Leiter des Washingtoner Büros der Heinrich-Böll-Stiftung im Deutschlandfunk.
Dieses zweite Statement zeugt nicht von Einsicht, sondern nur davon, dass Trump hier einen taktischen Rückzieher gemacht hat.
Die Spannungen zwischen den USA und Venezuela verschärfen sich weiter. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat ein großes Militärmanöver angekündigt. Ende August sollen 2 Tage lang landesweit Panzer, Raketen und Flugzeuge üben. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mit der Aussage provoziert, Amerika hätte viele Optionen für Venezuela, einschließlich einer militärischen.
Was noch wichtig wird.
Viel Druck haben die USA auch auf ihre nordamerikanischen Handelspartner Kanada und Mexiko ausgeübt und schließlich das Freihandelsabkommen NAFTA aufgekündigt. Von morgen an soll es neu verhandelt werden. Das dürfte Monate dauern.
Und sonst in der Welt?
In Afrika bekommen viele Mädchen im Teenageralter ein Kind. Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, kurz DSW, hat dazu einen Bericht veröffentlicht. Darin steht, dass jedes 10. Mädchen in Afrika zwischen 15 und 19 Jahren ein Kind bekommt. Zum Vergleich, in Deutschland sei weniger als 1% der Mädchen in diesem Alter schwanger. Laut der DSW sind die meisten der Teenie-Schwangerschaften in Afrika ungewollt. Mehr als die Hälfte der Mädchen können nicht verhüten, obwohl sie das wollen, aber über die Möglichkeiten wird in der Regel erst nach der ersten Geburt informiert. Die DSW hat die Bundesregierung aufgefordert, sich mehr für Aufklärung und Verhütungsangebote für Jugendliche einzusetzen. In Südkoreas Hauptstadt Seoul fahren jetzt Busse mit lebensgroßen Frauenfiguren durch die Gegend. Sie tragen ein traditionelles Gewand, haben nackte Füße und sollen an das Schicksal der Zwangsprostituierten im Zweiten Weltkrieg erinnern. Unter der japanischen Besatzung bis 1945 wurden Koreanerinnen wie auch Chinesinnen und Frauen in anderen von Japan besetzten Ländern gezwungen, japanischen Soldaten in Militärbordellen zur Verfügung zu stehen. In Seoul gibt es jetzt erst einmal 5 solche Busse mit lebensgroßen Frauenfiguren. Wenn Sie an der japanischen Botschaft vorbeifahren, soll außerdem eine historische Erklärung zum Schicksal der Frauen abgespielt werden. 25 Grad. Für Grönland ist das eine Rekordtemperatur. Ähnlich hohe Temperaturen sind in der Hauptstadt Nuuk im Moment aber leider fast normal, denn das Wetter ist es schon länger nicht mehr. Außerdem gibt es aktuell großflächige Buschbrände, vor allem im Westen Grönlands. Wandern und Jagen sind deshalb in einigen Bezirken verboten. Schuld ist der Klimawandel, von dem die Arktis besonders betroffen ist. Erst im Juni hatte eine britische Studie ergeben, dass es im Sommer nur noch sehr wenige Wolken über Grönland gibt. Auf der größten Insel der Welt schmilzt der riesige Eisschild schon lange und ist damit einer der Hauptfaktoren für den Anstieg der Meeresspiegel.
Wissensnachrichten.
Wir machen es uns jetzt mal gemütlich. Es geht nämlich um Oxytocin. Das ist das sogenannte Kuschelhormon. Denn es stärkt die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Es macht uns sozialer und optimistischer und es stärkt das Vertrauen zu anderen. Deshalb wollten Bonner Forscher herausfinden, ob es vielleicht auch eine Rolle spielt dabei, wie großzügig wir gegenüber Flüchtlingen sind und ob wir Neuankömmlinge in unserer Gesellschaft akzeptieren. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten hat sich die Studie angeschaut. Wie kann man denn überhaupt überprüfen, ob ein Hormon was mit Fremdenfeindlichkeit oder Freundlichkeit zu tun hat?
Ja, Oxytocin gibt es als Nasenspray. Das heißt, die Forscher konnten das relativ einfach benutzen, um ihre Versuche zu machen. Mhm. Und die liefen folgendermaßen. Erstmal haben sie Studenten zu ihrer Einstellung gegenüber Flüchtlinge befragt. Und dann bekamen diese Studenten je 50 Euro und sollten sich Fälle von 50 bedürftigen Menschen durchlesen. Das waren eben entweder Flüchtlinge oder Einheimische. Mhm. Und die Probanden sollten dann für jeden einzeln entscheiden, ob diese Person 1 Euro bekommt oder nicht. Und das Ergebnis war vielleicht erstmal wenig überraschend. Je größer die Vorurteile der Studenten gegenüber Flüchtlingen, desto weniger wollten sie ihnen auch spenden. Hm. Aber sobald Oxytocin ins Spiel kam, hat sich das ein bisschen verändert.
Also doch, wie denn?
Ja, diejenigen, die ohnehin schon eine eher positive Einstellung gegenüber Flüchtlingen hatten, die spendeten doppelt so viel und proportional mehr an Flüchtlinge. Bei denen, die große Vorurteile gegenüber Flüchtlingen hatten, hat sich aber erstmal nichts verändert.
Okay, das heißt also im Grunde, Nasenspray hilft nicht gegen Fremdenfeindlichkeit.
Zumindest nicht Nasenspray allein. Also die Forscher haben noch ein extra Experiment gemacht. Dabei bekamen die Probanden nicht bloß das Oxytocin-Nasenspray, sondern auch Informationen darüber, wie viel die anderen so gespendet hatten. Und in dem Szenario spendeten dann auch die eher fremdenfeindlichen Teilnehmer mehr. Mhm. Das Geheimnis ist also Oxytocin plus Gruppendruck. Die Probanden denken sich dann vielleicht, oh, die anderen haben den Flüchtlingen so und so viel gespendet. Offenbar ist das die soziale Norm. Deswegen mache ich das auch. Und diese Reaktion wird eben durch Oxytocin verstärkt.
Dann wäre ein bisschen Oxytocin-Nasenspray vielleicht auch was, um Spendenaktionen anzukurbeln, die Kinder in Entwicklungsländern mit Polio-Impfstoff versorgen wollen. Bei uns gibt es die Kinderlähmung zwar nicht mehr, aber komplett ausgerottet ist sie noch nicht. Aber es gibt jetzt eine gute Nachricht.
Genau, britische Forscher haben nämlich eine neue Methode entwickelt, um einen wirkungsvollen Impfstoff herzustellen. Und zwar haben sie den genetischen Code des Poliovirus in eine Verwandte der Tabakpflanze eingeschleust. Und der Trick dabei ist, dieser Code enthielt nur die Information für die äußere Hülle des Virus, aber nicht den gefährlichen Inhalt. Also man könnte sagen, wie eine Schaufensterpuppe im Vergleich zu einem Menschen. Und aus den Blättern dieser Pflanze extrahierten die Forscher dann den Impfstoff.
Und der funktioniert genauso gut wie der klassische Impfstoff?
Ja, zumindest im Tierversuch hat er sich schon mal bewährt. Ein Vorteil dabei ist auch, dass man nicht wie bisher mit großen Mengen lebender Viren hantieren muss. Das kann nämlich gefährlich werden. Mhm. Und die Forscher hoffen, dass man mit dieser pflanzlichen Impfstofffabrik in Zukunft auch Mittel gegen andere Infektionskrankheiten herstellen könnte. Offen ist allerdings noch, ob das auch in großen Mengen klappt und ob die Nutzung dieser tabakverwandten Pflanze Nebeneffekte haben könnte. Zum Beispiel könnte der Impfstoff Nikotin enthalten.
Das wäre wohl nicht so gesund. Ich kenne das mit der Sucht. Und zwar auch beim Dauerserienschauen, also beim Binge-Watching, ist auch nicht so gesund, oder?
Genau, Binge-Watcher schlafen nämlich schlecht und das kann man fast garantieren. Also die Forscher haben dazu mehr als 400 Menschen zwischen 18 und 25 Jahren befragt. Und die typischen Binge-Watcher unter ihnen schauten im Durchschnitt so 3 bis 4 Folgen am Stück.
Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass die schlechter schlafen als andere Menschen, lag bei 98%. Also extrem hoch. Und die Forscher vermuten, das liegt daran, dass Serien eben einfach so unglaublich spannend sind. Also komplexe Erzählstränge zum Beispiel, die ziehen den Zuschauer natürlich in die Geschichte, regt sie aber auch stärker auf und deswegen dauert es wohl länger, bis das Hirn beim Schlafen wieder runtergefahren ist.
Und was empfehlen die Forscher jetzt, damit man von der Seriensucht runterkommt?
Entspannungstechniken könnten da helfen und du ahnst es schon, einfach ein bisschen Mäßigung, ein bewussterer Umgang mit Binge-Watching. Die Forscher empfehlen zum Beispiel, dass Nutzer direkt beim Einschalten schon festlegen sollten, wie viel sie maximal schauen wollen.
Aber dann nicht sagen, heute gucken wir nur 5 Folgen. Danke, Jenny.
Ein bisschen weniger vielleicht.
Wetter.
Wobei, heute Abend wäre eine spannende Serie vielleicht doch eine gute Idee. Von Westen her breiten sich Schauer und auch Gewitter aus, zum Teil sogar Unwetter mit Hagel und Sturmböen. In der Nacht zieht der Regen dann nach Süden, dazu Tiefsttemperaturen von 18 bis 11 Grad. Morgen Vormittag regnet es im Osten, am Nachmittag dann im Süden. Sonst immerhin bleibt es trocken bei maximal 20 bis 29 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.